Der Wähler denkt sich ganz bestimmt,
oh nee, den kann ich nicht mehr wählen.
Der Sigmund, jetzt kann ich ihn nicht mehr wählen.
Nee.
Der hat ja einen Bachelor gemacht.
Nur einen Bachelor.
Nur mit 2,3 abgeschlossen.
Ja.
Er ist ja eine Katastrophe. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir begeben uns heute auf die Suche nach einem neuen Bundespräsidenten. Eigentlich soll es ja eine Frau werden. Dann beschäftigen wir uns mit dem sehr fragwürdigen Demokratieverständnis in Niedersachsen. Aber wir beginnen mit Sachsen-Anhalt, denn es gibt gerade Häme und Spott für den AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Sigmund, weil er nach seiner Ausbildung auch noch ein Bachelorstudium gemacht hat. Ich dachte immer, es ist was Positives.
Also der hat eine Ausbildung hingelegt als Außenhandelskaufmann, glaube ich. Dann hat er an der Fernuni studiert in Hamburg.
Euro-FH.
Gut, ich hatte von der noch nicht gehört. Und hat dort dann einen Bachelor hingelegt in Wirtschaftspsychologie.
Und Betriebswirtschaft.
Der einen zugegebenermaßen ulkigen Titel hatte. Titel der Abschlussarbeit, Untersuchung von Duftmarketing anhand des gewerblichen Einsatzes mit einer psychologischen Beeinflussung von Wohlfühlempfindungen und monetären Beeinflussung des Kaufverhaltens.
So wie halt solche Arbeiten lauten.
Ich muss zugeben, meine klangen auch nicht ganz anders. Also ich habe an der Uni Hamburg studiert, Literatur und Philosophie. Und der Titel meiner Magisterarbeit war Gespenster und Gespenstertheorien 1740 bis 1820, ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Unsichtbaren. Also wenn ich nochmal beschließen sollte, auf meine alten Tage Ministerpräsident zu werden, ja,
dann fliegt dir das um die Ohren.
Und die Leute so raussuchen, was ich so geschrieben habe und womit ich mir meine universitären Meriten erworben, dann fliegt mir vermutlich auch dieser Titel um die Ohren, ja. Hahaha, Gespenstertheoretiker Fleischhauer. So geht das jetzt bei dir ja auch. Jetzt ist er der Duftverkäufer.
Ja, da gibt es jede Menge Kritik, natürlich aus einem bestimmten Milieu. Die
Klar.
Grünen ganz vorne dran, kurioserweise die, die in ihren Reihen ganz viele ohne jegliche Abschlüsse haben. Paula Pichotta hat mir schon einige Male am Wickel, schrieb auf X, was für ein Downgrade für Sachsen-Anhalt nach Physiker Haseloff. Und dann irgendwie Tenor, der wird jetzt eben sehr duftend verkaufen als etwas
parfümiert,
Positives.
Ja, gut. Das ist ja der Vorwurf die ganze Zeit an Herrn Sigmund, im Grunde sei ein leeres Hemd da stehe gar nichts dahinter, der hätte auch gar kein Programm für Sachsen-Anhalt und sei halt ein großer Verkäufer und Marketingmensch.
Ja, psychologische Beeinflussung von Wohlfühlempfinden, hat er halt was gelernt.
Ja, okay. Also ich habe mich daraufhin mal näher beschäftigt mit dem Lebenslauf, gab ja bislang nicht so richtig Veranlassung. Wie gesagt, Außenhandelskaufmann gelernt, dann hat er eine Firma gegründet in 2014. Dazu habe ich auch ein Interview gefunden in den Untiefen des Netzes. Und da dachte ich immerhin, Chapeau, weil die meisten, das gilt zumal für den Osten, ja nicht den Weg in die Selbstständigkeit suchen und das Risiko des Unternehmertums auf sich nehmen, sondern im Zweifel angestellt sein wollen, am liebsten beim Staat.
Ja.
Das galt für Herrn Sigmund schon mal nicht, denn der hat eben, wie gesagt, tapfer eine Firma gegründet.
Zwei sogar, glaube ich.
Hieß Berlin duftet, also der war irgendwie auf die Idee gekommen, gar nicht blöd, dass eben es einen Einfluss hat aufs Kaufverhalten, wie die Umgebung riecht.
Das stimmt.
Ja, das stimmt, natürlich stimmt das.
Natürlich stimmt das.
So, also wenn die Leute in den Laden kommen und es riecht angenehm und sie so ein bisschen sich so entspannen, offenbar dann auch es leichter fällt, sich von seinem Gelde zu trennen.
Ja.
Sozusagen Beeinflussung des Wohlfühlsverhaltens und damit der monetären Entscheidung. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Ja. Was daraus spricht, ist natürlich die Arroganz eines bestimmten akademischen oder sagen wir mal anakademisierten Milieus, wenn man so ganz genau hinguckt. Ganz viele von diesen Leuten, die sich jetzt da besonders lustig machen, haben ja auch eher zweifelhafte oder gar keine Abschlüsse. Ich meine, Ricarda Lang erinnere ich noch. Ich wünsche der Frau alles Gute. Nur, welcher Herzchensturm, ja, also Candy Storm, ja, über sie niedergegangen ist, als sie es dann geschafft hat, glaube ich, nach 22 Semestern endlich ihr Studium zu Ende zu bringen.
Bachelor.
Bachelor, ja.
Bachelor und alle, in Law, also Jura. Das ist kein fertiger Abschluss, glaube ich.
Genau.
Deswegen macht sie gerade noch
alle
Master.
Fanden das ganz, ganz großartig. Ja. Da würde ich mal sagen, ja, liebe Leute. Also Herr Siegmund jedenfalls hat nicht 22 Semester studiert. Er hat das Ganze in einer relativ kurzen Zeit abgehandelt gehabt. Ja, wie gesagt, es ist diese Vorannahme über so ein bestimmtes Milieu. Ich frage mich immer, was denken diejenigen, die sich da jetzt besonders lustig machen, wie das der Wähler eigentlich empfindet?
Der Wähler denkt sich ganz bestimmt,
oh nee, den kann ich nicht mehr wählen.
Der Siegmund, jetzt kann ich ihn nicht mehr wählen.
Nee.
Der hat ja einen Bachelor gemacht.
Nur einen Bachelor.
Nur mit 2,3 abgeschlossen.
Ja.
Er ist ja eine Katastrophe. Ist ja ganz schlimm. By the way, ich habe mir gedacht, okay, die Grünen haben ja, auch wenn die keine Chance hat, aber auch eine Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, die heißt Susanne Schibora-Seidlitz.
Ja.
Dachte ich mir, was hat die denn eigentlich für eine Ausbildung? Also sie war Krankenpflegerin, staatlich geprüft und hat dann, halte ich fest, berufsbegleitend an einer Fernuni einen Bachelor of Science nachgeholt. Das heißt, ob das jetzt eine Fernuni ist, weiß ich nicht. Alice Salomon Hochschule Berlin, vielleicht ist es das gar nicht, aber auf jeden Fall berufsbegleitend. Und das?
Nee, das ist glaube ich keine Fernuni, das war diejenige Uni, die ein Gedicht abgehängt hat, weil das nicht richtig gegendert war. Ich glaube, damit hatten die sich in die Annalen der Geschichte eingeschrieben. Aber anyway, jedenfalls ist es jetzt auch nicht das, nicht der Abschluss, wo man sagt, wow, da gehe ich jetzt in die Knie. Nee, da, also dagegen stinkt Herr Siegmund im wahrsten Sinne ab.
Das ist doch Wahnsinn. Aber das ist natürlich so, du musst sehen, der liegt mit seiner AfD weit vorne in den Umfragen. Und das ist vermutlich jetzt so ein bisschen der letzte Versuch, ihm an den Karren zu fahren. Aber dass man nicht versteht in diesem elitären Milieu, dass das eher Wahlwerbung ist, das geht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ein.
Also erstens haben die meisten Leute nichts gegen Duftmarketing. Die haben auch nichts gegen Düfte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen zu Hause selber irgendwas hinhängen, damit es gut riecht. Ich vermute, der Anteil ist gar nicht so klein. Na, es ist so, natürlich eine Verachtung für diese ganze normale Lebenswelt. Ja.
Ja.
Also Leute, die eben im Zweifel auch noch Häkeldeckchen da liegen haben, an den Fenstern Vorhänge. Ja? Kennst du diese weißen Vorhänge?
Mhm.
Zum kleinen Bändchen dran. Wenn das Haus betritt, liegt da so eine Fußbodenmatte, da steht Salve drauf, ja. Im Zweifel haben sie eine Teetasse mit dem Aufspruch, nicht wie bei uns Burda Studios, sondern bin bei der Arbeit nicht auf der Flucht. Weißt du, diese ganze normale Welt, ja.
Ja.
So, wie gesagt, hören Helene Fischer, ohne sich zu schämen. Wir haben die ja hier auch schon mehrfach in den Blick genommen. Ich habe die ja in meinem Buch auch beschrieben. Die Mitte Deutschlands.
Ja.
So. Es ist auch eine Retourkutsche, weil sie dem armen Robert ja immer seine Kinderbücher vorgehalten haben.
Richtig.
Ja, das muss man natürlich dazu sagen.
Wobei die erste, die den diskreditiert hat, war eigentlich Annalena Baerbock.
Genau.
Ne, er kommt
Auftritt,
ne? Er kommt vom Kühlmelken und nicht vom Völkerrecht.
Ja, das Video habe ich mir übrigens auch nochmal angeschaut. Das wurde mir in die Teilnahme gespielt. Das ist nicht großartig, ja. Wie sie da sitzt. Also ich komme ja eher vom Völkerrecht. der Robert sozusagen aus dem Stall und du siehst, wie ihm die Gesichtszüge entgleiten, ja, und er das so in sich hineinschnauft.
Aber da war natürlich Herr Siegmund auch an vorderster Front und die AfD. Also ich kann mich noch auch an Alice Weidel erinnern, wie sie Robert Habeck diskreditiert hat als Kinderbuchautor. Das war ja nicht als Kompliment gemeint. Dann muss man vielleicht im Gegenzug sowas auch mal aushalten.
Ich glaube, Herr Siegmund hält das alles ganz gut aus. Der sieht vor allem den Vorteil, den das Ganze hat. Weil das war ja schon bei Helmut Kohl so. Ich erinnere mich an diese ganzen Heerscharen von Journalisten, die sich über seinen Lebensstil auch in besonderer Weise hergemacht hatten. Ne? Also diese Betonung des Einfachen, auch der Liebe zu einfachen Genüssen, also Saumagen, Hinwendung zum Siedewürstchen und so. Dann ist er richtig ausgestellt, ne? Dann gab es ja auf seinem Kanzlertisch, waren dann ja so Goldmünzen ausgelegt. Hinten gab es diesen Fischtank, ne, das, in dem die Fische schwammen. An den Füßen hatte er dann meist so ab 12 Uhr Pantoffeln. So hat sie die Schuhe ausgezogen, damit es gemütlich wird. das ganze Konzept überhaupt der Gemütlichkeit, das hat seine Kritiker zur Raserei getrieben. Und was sie halt in diesem Spott über ihn immer übersehen hatten, ist, dass sich ganz viele Leute mit verspottet gefühlt haben, die an diesem Lebensstil überhaupt nichts auszusetzen fanden, weil das war auch ihr Lebensstil. Und das wird jetzt hier wieder passieren.
Natürlich.
So ein paar Schlauren ist das jetzt auch aufgefallen auf dem letzten Meter. Deswegen haben sie ganz schnell jetzt wieder die Kritik an Herrn Siegmund eingestellt.
Ja, ja, weil sie gemerkt haben, dass es halt nach hinten losgegangen ist.
Außerdem, das würde ich sagen, unterscheidet jetzt wiederum Ulrich Siegmund von Robert Habeck beziehungsweise Annalena Baerbock. Der hat es in ihren Schaufenster gestellt.
Stimmt.
Also, wie gesagt, Frau Baerbock, damit ist sie ja immer hausieren gegangen mit ihren ganzen tollen Abschlüssen und den ganzen vielen Büchern, die sie geschrieben hat, angeblich in ihrer Freizeit nebenan, dass das die Leute mal auf den Plan gerufen hat, zu gucken, wie viel hat sie davon eigentlich selber geschrieben? Naheliegend.
Natürlich.
Hier war es ja eher umgekehrt. Der hat es ja eher so, ich will nicht sagen versteckt.
Doch.
Aber jedenfalls war das nie ein Thema für ihn gewesen. Wo er studiert hat, hat er groß publik gemacht, noch was das Thema seiner Abschlussarbeit war.
Was ich trotzdem irgendwie witzig finde, er hat ja jetzt einen Bachelor, das ist jetzt so ein Durchschnittsabschluss. Und gleichzeitig fordert aber ausgerechnet die AfD in Sachsen-Anhalt die Rückkehr zu Diplom und Magister, weil dieses ganze Bachelor-Zeug ist nicht sonderlich seriös und nicht so viel wert. Das ist halt dann schon irgendwie so inkonsistent.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema, inwieweit muss das Parteiprogramm mit der eigenen Lebensführung übereinstimmen? Mhm. Und wie du weißt, habe ich ein ganz großes Herz. Ich gönne auch jedem Grünen seinen Fernflug. Weil, also, wenn du dann nur noch zu Hause hocken kannst und das größte Fernziel der Brocken ist ja so, weil halt im Parteiprogramm Fernreisen verboten sind, ist ja irgendwie auch traurig.
Das stimmt. Dein Telefon hat gerade geklingelt.
Ja, es hat ein bisschen gebrummt. Ach so, ich glaube, das war der Headhunter.
So. Weißt du? Alles klar.
Der ruft nachher zurück.
Der Wahlkampfhelfer.
Ja.
Wir müssen trotzdem noch auch auf den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt gucken, denn auch Sven Schulze, der amtierende Ministerpräsident, den ja keiner kennt eigentlich, versucht jetzt bekannt zu werden und hat sich deswegen den Jungspund Didi Hallervorden als Wahlkampfhelfer an die Seite geholt. Das war kurios.
Das ist kurios. Also Didi Hallervorden.
90 Jahre alt.
Respekt, muss ich mal sagen.
Absolut.
Oder? Mit 90 absolut. Noch auf der Bühne.
Ja, und so.
Ja. Na gut, der kämpft den Kampf seines Lebens, Herr Schulze.
Ja.
Sven Schulze, ne?
Mhm.
Ich muss mich jetzt mal rückversichern bei dir, weil den hatte ich bislang gar nicht auf der Rechnung. Aber das Problem ist, ganz viele Sachsen-Anhaltiner auch nicht. Natürlich. Die wissen gar nicht, dass das deren Ministerpräsident ist.
Deswegen muss der Didi ran.
Weil bislang war es ja Herr Hasselhoff.
Ja.
Der jetzt kurz vor der Wahl.
Und das ist nicht der, der Looking for Freedom gesungen hat.
Nee, gesagt hat, ich mach's nicht mehr. Jetzt, wie gesagt, Sven Schulze. Und der hat sich jetzt überlegt, Mann, wie kriege ich die Seele voll? Klingelt das Telefon, Herr Hallervorden ist dran und sagt, pass mal auf, wenn du meine Hilfe brauchst. Ich stehe bereit, weil Herr Hallervorden wiederum aus Dessau kommt. Die ganze Familie ist da irgendwie her und hat da lange gelebt und er eine besondere sentimentale Anhänglichkeit zu Sachsen-Anhalt empfindet und gegen die AfD ist. Gottesgeschenk aus Sicht von Herrn Schulze.
Mhm.
Kleineres Problem, Herr Hallervorden vertritt Positionen, die sich nicht in Deckung bringen lassen mit dem CDU-Parteiprogramm.
Und zwar überhaupt nicht.
Gar nicht. Die ich auch alle nicht teile. Herr Schulze offenbar auch zum Teil nicht teilt. Also redet dann vom Völkermord in Gaza. Ja, so ein Evergreen. Offenbar so mit 90 entdeckt man dann wieder auch so linke Vibes in sich. Ist natürlich irgendwie so pro Russland, so auf diesem ganzen Pazifismus-Trip, also gegen Herrn Merz, gegen Herrn, den Verteidigungsminister, okay.
Den Kriegsminister, so
den
nennt
Kriegsminister,
er ihn.
Kriegsminister, ja. Aber die Veranstaltungen sind rammelvoll.
Mhm.
Also die letzte in Dessau, die Woche, 600 Leute passten da eigentlich nur rein, 750 waren am Ende drin, weil die Polizei bzw. die Feuerwehr ein Auge zugedrückt hat und da hätten auch leicht 1200 Leute Platz gefunden, wenn sie die Tür nicht zugesperrt hätten. Also mehr kannst du eigentlich als Wahlkämpfer nicht wollen. Die sind ja sehr unglücklich im Konrad-Adenauer-Haus in der CDU-Parteizentrale, ja. Wie gesagt, so als Kriegsminister bzw. als Kriegskanzler bei CDU-Veranstaltungen hingestellt zu werden, ist nicht so schön. Andererseits, Herr Schulze sagt sich jetzt mal auf, ich stehe hier im Wahlkampf und nicht ihr.
Der Witz ist ja, dass Didi Hallervorden nicht nur gegen die AfD ist und auch nicht nur gegen Merz und Pistorius, er ist auch gegen Wokeness. Also er regt sich sehr darüber auf, dass man gecancelt wird für Dinge, die man sagt, und deswegen übertreibt das wahrscheinlich erst recht. Der Witz ist nur dieses Setting, weißt du, der Schulze steht immer nebendran und sagt, da seht ihr mal, ich bin für die Meinungsfreiheit. Ich bin für die Meinungsfreiheit. Der darf ja alles sagen, aber ich teile es nicht. Also das ist schon so ein bisschen ein Versuch, glaube ich, vom Schulze auch zu sagen, nicht nur die AfD vertritt die Meinungsfreiheit, sondern ich auch. Oder siehst du das anders?
Ja, aber dagegen ist doch eigentlich nichts einzuwenden. Ich hatte mal einen Anruf von Ralf Stegner, ja? Dem großen Klaren aus dem Norden. Dem Mann mit dem heruntergezogenen Mundwinkel. Superlinker von der SPD. Sein Büro rief an, ob ich mir vorstellen könnte, mit Herrn Stegner gemeinsam auf die Bühne zu gehen bei einer SPD-Veranstaltung in Kiel. Und im ersten Moment dachte ich, meinen die das ernst? Ja, ist das jetzt so ein Titanic-Call? Nee, also Herr Stegner hatte sich überlegt, ist doch viel spannender und lustiger, auch fürs Publikum. Ich habe da mal jemanden, mit dem ich ein bisschen mich streiten kann auf der Bühne, wo die bisschen die Fetzen fliegen, als ich hole mir jetzt irgend so eine Eule da von der Gewerkschaft, ja, von Verdi. Und so ist dann auch gewesen. Also die Leute waren happy, es war lustig. Und eigentlich finde ich das finde ich einen guten Move, auch von Herrn Schulze. Da jemanden sich zu holen, mit dem er im Zweifel über Kreuz liegt, beziehungsweise der natürlich bei einer ganzen Reihe von Äußerungen quer steht auch zum Parteiprogramm der CDU.
Im Prinzip macht er so den Özdemir, finde ich. Der hat sich doch auch in Baden-Württemberg maximal von seiner eigenen Partei distanziert.
Ja, genau.
Und hatte am Ende Erfolg. Also vielleicht ist das so ein Hail Mary, weißt du, so ein letzter Versuch, das Ruder rumzureißen. Er hat ja nichts zu verlieren.
Darauf bin ich noch gar nicht gekommen, aber das stimmt. Also sozusagen von Özdemir lernen heißt siegen lernen.
Ja.
Der hat ja auch so getan, als ob er mit der Partei nichts zu tun hatte. Ich war ja zufällig 2 Wochen vorher im Ländle gewesen und sah dann immer nur den Ministerpräsidenten in Spe, aber der Verweis auf die Partei, für die er antrat, der war überhaupt nicht mehr sichtbar. Also das Wort Grüne tauchte gar nicht mehr auf.
Ja.
Es tauchte die Farbe Grün auch, glaube ich, gar nicht mehr auf.
Ähnlich. Also es ist nicht ganz so schlimm. Ich habe ein Wahlplakat gesehen mit Sven Schulze. Da ist zwar links oben steht noch CDU, aber die CDU ist doch mittlerweile so türkis. Ne? Die ganzen Wahlplakate sind doch so türkis hinterlegt. Und er hat noch so ein bisschen dieses Angela Merkel-Bräunliche.
Ja, gut, der steht jetzt auch bei 24, glaube ich. Ne? Mhm. Der andere, Sigmund, bei 41. Aufholjagd, ja. Also ich habe Respekt vor Leuten, die sich was trauen, die im Zweifel auch einen Stinkefinger zur Parteizentrale hinhalten.
Es ist überhaupt entertaining bei diesem Wahlkampf. Herr Sigmund holt sich Uwe Steimle und Sven Schulze holt sich die Hallervorden. Also die setzen echt auf Komik.
Beziehungsweise ihr Hauptthema ist Meinungsfreiheit. Auch ja interessant.
Ja.
Also man könnte ja denken, die treten jetzt alle an und sagen, wie sie Sachsen-Anhalt nach vorne bringen wollen und wie sie Investoren für dieses Land begeistern und versprechen irgendwie neue Kita-Plätze meinetwegen oder neue Krankenhausbetten, ja. Was du so normalerweise als Politiker tust, gehst also mit der Wohlfühlstreusernbüchse übers Land und versprichst jedem Gutes, ja. Gar nicht dort.
Mhm.
Also eher ein Meta-Thema. Meinungsfreiheit. Auch ganz bemerkenswert. Also ökonomische Dinge spielen eher am Rande eine Rolle. Was ich ja glaube, ist ja eh ein Fehler von Linken zu glauben, die Leute würden immer nur nach dem Portemonnaie wählen. Das ist, ja, also das ist ja das der Klassiker, gerade bei linken Politikern. Möglichst viel Sozialversprechung vorneweg, ja, ins Schaufenster legen und hoffen ja dann sagen, okay, also ich habe mir das durchgerechnet mit meinem kleinen Taschenrechner, bei denen gibt's mehr von der SPD als bei der CDU, also wähle ich SPD. Nee.
Stimmt, das hat in den letzten Jahren nicht mehr funktioniert.
Der Wähler ist halt nicht so käuflich, wie vor allem Linke glauben, dass er sei.
Lass uns über den Bundespräsidenten sprechen. Frank-Walter Steinmeier hört auf im Januar 27 und jetzt braucht es...
Nach 10 verdienstvollen Jahren.
Oh, ich dachte schon mühsamen, sagst du. Fühlte sich sehr viel länger an. Und eigentlich war die Sache klar, dass nach 12 Männern jetzt mal eine Frau kommen soll.
Wer sagt das eigentlich?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich wäre schon zufrieden, wenn es eine fähige Person wäre. Auf der anderen Seite fand ich es auch ganz witzig, dass man jetzt sagt, es war die ganze Zeit ein Mann, jetzt soll es eine Frau werden. Und die Diversen, die haben wohl gar nichts zu melden.
Ich glaube, das ist mehr so eine Medienerwartung. Okay. Das hat sich so durchgesetzt. Das müsse jetzt eine Frau werden. Herr Merz hat auf entsprechende Fragen nicht gegenteilig geantwortet. Ja. Sondern hat gesagt, ja, kann auch eine Frau sein. In der Tat, wir hatten noch nie eine Frau als Bundespräsident. Warum nicht? Aber das war ihm, das glaube ich, nicht als Festlegung zu verstehen. Aber eben zum Teil der Öffentlichkeit ist das damit gesetzt. Es
ja,
muss eine
und
Frau
die
sein.
SPD. Klingbeil hat doch das schon mehrfach betont. Das muss eine Frau sein.
Gut, sie haben auch eine Kandidatin, ne?
Genau. Jetzt hat nämlich Markus Söder einen Vorstoß gemacht und hat Ilse Aigner vorgeschlagen. Die ist Landtagspräsidentin in Bayern und eigentlich schon seit ewigen Zeiten designierte mögliche Nachfolgerin von Markus Söder und vielleicht will er sie jetzt einfach so wegbefördern.
Ja, beim Söder-Markus gibt es immer so verschiedene Erwägungen. Das stimmt, er wäre dann Frau Aigner als mögliche Konkurrentin und Nachfolgerin als Ministerpräsidentin los. Mhm. Andererseits, wenn die Bundespräsidentin werden sollte, kann er nicht mehr Bundeskanzler werden, weil zwei Bayern...
Wäre super, aber das hat er ja schon gesagt. Du hast ihm nur nicht geglaubt, dass das nicht mehr werden will.
Pass auf, das so. Also bei ihm ist immer so ein bisschen unklar, was sozusagen gerade die Tagesform ist. Ja. Aber jedenfalls offiziell war es jetzt bislang Frau Aigner, ein großes Porträt, auch entsprechend schon im Spiegel. Von meiner Ex-Kollegin Anna Klaus. Also sozusagen die Gelanden sind eigentlich schon geflochten. Mhm. Alle Gegenkandidatinnen. Wen hatten wir? Juli C.
Ja, die wollten wir.
Die Autorin aus Brandenburg.
Ja. Sonst fällt mir niemand ein, der sinnvoll wäre.
Julia Klöckner.
Ach so, aber die macht doch einen guten Job.
Ja, außerdem hieß es bei Julia Klöckner, die ist zu fröhlich. Für das Amt des Bundespräsidenten. Die lacht zu viel.
Aber Ilse Aigner ist auch sehr fröhlich.
Ja, so bayerisch verhalten fröhlich.
Ach so, okay.
Ja, also verträglich fröhlich.
Ja, verstehe.
Aber jetzt auf dem letzten Meter, neuer Kandidat. Mhm. Jetzt lese ich, Herr Merz überlegt sich angeblich, Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident, das wäre doch ein guter Kandidat. Begründung, muss man sie kurz festhalten, festschnallen. Ja, also in der Erwartung der vielen Staatskrisen, ja, die uns bevorstehen, bräuchte man einen Juristen, einen sattelfesten Juristen im Schloss Bellevue. Da habe ich so gedacht, erstens, okay, also die Staatskrisen, die uns jetzt bevorstehen, was sieht er, was wir nicht sehen, ja? Mhm. Mhm. Und gibt es keine fähigen Juristinnen eigentlich? Wenn es schon ein Jurist sein muss?
Ja, aber du musst ja Folgendes sehen. Friedrich Merz sieht sich ja gerade massiven Gegenwind ausgesetzt in der eigenen Partei und es wird ja immer über den Kanzlertausch spekuliert. Und welcher Name wird da immer genannt? Neben Hendrik Wüst? Boris Rhein.
Ach, der wäre ja schon mal weg.
Das ist jetzt auch der Söder-Move, weißt du? Du könntest einfach sagen, wenn du den zum Bundespräsidenten machst, haben wir wieder weniger fähige Leute, die mich beerben können.
Ja, eine Variante. Gibt auch eine andere Interpretation. Wo kommt eigentlich das Boris-Rhein-Gerücht her? Weiß man auch nicht so ganz genau, wer den jetzt platziert hat. Möglicherweise kommt der interessanterweise aus der Anti-Merz-Ecke.
Oh.
Ja, so, je öfter man jetzt Boris Rhein platziert als den heimlichen Wunschkandidaten des Kanzlers und es wird am Ende die Ilse, heißt es, na guck mal, der kriegt nicht mehr seinen Bundespräsidentenkandidaten durch. So geschwächt ist er jetzt schon.
Ah.
Hat nicht jemand Habeck Kerkeling auf dem Zettel gehabt?
Wer denn? Ja, weiß ich nicht mehr, aber das kann nur von links kommen.
BSW. Und ich wäre für Harald Schmidt.
Das finde ich auch geil.
Ja. Der Ironiker als Präsident.
Das finde ich super.
Da sind wir für alle Staatskrisen gerüstet. Weil dafür gibt es den richtigen Spruch dazu. Besonders die richtige Haltung.
Eine Online-Petition auf der Plattform WeAct von Compact schlägt Harpe Kerkeling vor.
Sag mal, können wir da nicht meinen Namen platzieren? Wir machen einfach eine Compact, heißt das, ne?
Ja.
Oder
React.
React, dann müssen wir was anderes nennen. Aber oder change.org.
Mhm.
50.000 Unterschriften bei change.org.
Das kommt jetzt nicht rein.
Ja, doch.
Wie jetzt?
Ja, was heißt, kommt hier nicht rein? Das wird nicht rausgeschnitten. Das ist meine offizielle Bewerbung. Wir haben letzte Woche schon mal so einen kleinen Teaser zum Schluss losgelassen. So als Versuchsballon. Überwältigende Response. Vielleicht schaue ich Präsident.
Oh nee, ist jetzt dein Ernst? Und dann muss ich wieder diese Petition anlegen.
Als ob du das letzte Mal angelegt hättest. Ich meine, das hatten wir auch schon, das Thema eingangs, dass du nicht mal deine Mails liest, weil offenbar wie bei Christopher Nolan, ja, bei dir die Mails alle ausgedruckt dir vorgelegt werden müssen, damit du sie überhaupt zur Kenntnis nimmst.
Nein, du schreibst mir jedes Mal auf meine Dienstadresse und an meinen freien Tagen habe ich mein Diensthandy nicht dabei.
Personalabteilung, haben Sie das mitbekommen?
Ja.
Die Dienstadresse gewissermaßen ist stillgelegt bei der Kollegin.
An meinen freien Tagen, ja.
An den freien Tagen, die irgendwie immer dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind. Egal. Ja, das wär's doch. Also pass auf, wir bringen jetzt mal eine professionelle...
Du meinst es echt ernst jetzt?
Also wenn die Alternative Boris Rhein ist, ich glaube, da muss ich mich ins Messer stürzen. Oder wie Helmut Kohl gesagt hat, da muss ich mir den Tornister auf die Schultern heben.
Würde deine Familie das mitmachen, ins Schloss Bellevue zu ziehen?
Ich würde es meiner Frau entsprechend verkaufen. jetzt haben wir ja wieder 123 Quadratmeter Doppelhaushälfte zu fünft. Ja? Also Namen als 4H Standard. Prekäre Wohnverhältnisse. Ich würde sagen, pass mal auf, Heidrun, da gibt es Platz ohne Ende. Da gibt es Platz ohne Ende, ja. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Die Kinder haben ja noch nicht mal jeder ein eigenes Kinderzimmer bei uns.
Ach echt?
Das Problem wäre gelöst. Ja.
Wegen deines Arbeitszimmers im Keller?
Schloss Bellevue hat, glaube ich, ausreichend Räume. Dann gibt es Personal. Ja, also meine Frau beklagt sich immer darüber, dass ich zu unordentlich wäre und nicht genug aufräumen würde. Was übrigens nicht stimmt. Also wenn ich
du schmeißt doch den Haushalt.
Am Wochenende da mal alleine war, weil die bei den Schwiegereltern waren, dann sieht es picobello aus. Das Chaos tritt dann wieder ein, wenn die anderen zurück sind. Auch das wäre gelöst. Ich glaube, die haben da genug Personal.
Dann müsstest du auch nicht jede Ferien wieder verreisen.
Nee.
Weil deine Kinder hätten ganz viel Platz.
Das hätte ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Kleiner Downer, das wird gerade renoviert, oder? Die haben so ein Ausweichquartier. Ich weiß gar nicht, wann das Schloss wieder eröffnet wird.
Ach so. Ja, ich dachte, die haben sowieso Dienstwohnungen, die woanders sind.
Pass auf. Wir machen das hier, change.org.
Okay.
Fleischig für President.
Ich bin sehr gespannt. Muss man da so eine Mindestanzahl erreichen und dann muss man berücksichtigt werden?
Pass auf, das ist einfach mal, das ist eine Graswurzelbewegung, die wir hier starten. Das kommt von unten. Und ich weiß nicht, wenn der Ruf entsprechend ertönt, dass hier die gesamte Bundesversammlung, 640 Leute aus der Mitte des Volkes gewählt, die dann zur Wahl schreiten, da ist jeder frei.
Wenn du so weit kommen würdest, das ist ja der Witz, wenn du so weit kommen würdest, was ich leider Gottes bezweifle, dann hättest du gute Karten. Weil die Mitte des Volkes, die wählt dich.
Das glaube ich auch, ja. Der Mann, der Mitte des Landes gerade in seinem Buch eine Hymne geschrieben hat, erfolgreich, so. Das ist sozusagen meine Bewerbungsschrift. Du bist nicht allein. Das ist der Claim. Du bist nicht allein.
Perfekt. Perfekt.
Also, wir haben die Bewerbungsschrift schon da. Wir haben den Claim, ja. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch die Partei, die uns ein bisschen, vielleicht machen wir es auch parteilos, wie gesagt.
Ja.
Ja.
So wie Boris Palmer.
Ja, auch gewählt worden, ne, am Ende, ne?
Siehst du?
Der Maverick.
Wir verlieren uns ein bisschen heute.
Ja, du hattest noch ein Thema.
Ja. Niedersachsen.
Wo wir schon mal beim Thema Demokratie sind und gelebte Demokratie.
Genau. In Niedersachsen entscheidet nämlich jetzt offenbar die SPD, wer gewählt werden darf und wer nicht. Das klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber wirklich so. Da wurden vor den Kommunalwahlen, die im September stattfinden, jetzt mehrere Kandidaten daran gehindert, gewählt werden zu können. Also die dürfen nicht aufgestellt werden.
Ja. Da haben die so einen kleinen... so eine kleine Änderung auf den Weg gebracht, glaube ich, bei den Wahlgesetzen. Ist das richtig?
Richtig. Es gab ein Kommunalwahlgesetz, was neu eingeführt wurde oder modifiziert. Und das besagt, dass man jetzt Leute, die sich zur Wahl stellen bei der Kommunalwahl, vorher prüfen kann, ob sie verfassungsfeindliche Gesinnung haben, in welche Richtung das geht oder Tätigkeiten. Und das konnte nur verabschiedet werden, weil sich SPD, Grüne und CDU übrigens einig waren, dass das ein gutes Gesetz ist. Also denen haben wir das zu verdanken. Und normalerweise darfst du niemanden an der Wahl hindern, sondern wenn jemand gewählt ist, dann kannst du den prüfen, ob er verfassungsfreundlich
aber
ist.
Aber nicht im Vorwege.
Aber nicht im Vorfeld.
Weil das wäre jetzt Entziehung des passiven Wahlrechts.
Das eigentlich ein Grundrecht ist. Aber das ist so ein Workaround, weil das passive Wahlrecht kann dir nur ein Gericht entziehen. Und deswegen hat sich jetzt wahrscheinlich die grün-rot-rot-grüne Regierung in Niedersachsen gedacht, dann machen wir so ein Workaround. Und es gab wirklich 17 oder 18 Fälle von Kandidaten, die man jetzt im Vorfeld geprüft hat.
Das heißt, wo der Wahlausschuss vor Ort sagt, das ist aber ein komischer Vogel. Mhm. Jetzt fragen wir doch mal im Innenministerium nach, ob da irgendwelche Bedenken vorliegen.
Genau.
Ich glaube, 8 dieser Bedenkenvorgänge sind dann bei der Innenministerin Daniela Behrens gelandet von der SPD. Mhm. Und von 4 wissen wir, übrigens alle AfD.
Mhm. Natürlich.
Natürlich, alle AfD. Und bei 4 wissen wir, dass das dann zurückgegangen ist zu diesen Wahlausschüssen als Empfehlung, den nicht zuzulassen.
Genau.
Aber wird nee, total unverbindliche Empfehlung.
Ja, ja, es ist eine unverbindliche
Ganz unverbindliche Empfehlung.
Empfehlung,
ja. Und der Wahlausschuss sagt dann was, wenn er die Empfehlung der Innenministerin hat?
Machen wir genauso.
Nicht zulassen.
Natürlich. Die haben ja auch gar nicht die Fähigkeit, irgendwas anders zu entscheiden. Das sind jetzt keine Juristen oder so, die sich rechtlich auskennen. Das sind ganz normale Ehrenamtliche, wie du und ich.
In einem Fall gibt es jetzt einen Film, glaube ich. Da kann man den mal live sozusagen zugucken. Da ging es um den Kandidaten der AfD.
Martin Sichert. Martin Sichert ist Bundestagsabgeordneter und gesundheitspolitischer Sprecher der AfD. Und der möchte Landrat im Friesland Wittmund werden.
Ja, so. Und es gab Bedenken.
Es gab Bedenken, weil er einige Sachen sich geleistet haben soll. Beispielsweise wurde angeführt in dieser Akte, dass er dagegen sei, die Regenbogenfahne auf den Reichstag zu hissen.
Na gut, er hat die Regenbogenflagge im Grunde gleichgestellt mit dem Hakenkreuz.
Ja, er hat gesagt, das letzte Mal, als eine ideologische Fahne auf dem Reichstag geweht hat, gab es danach Millionen Tote. Das war sein Vergleich. Ist daneben, darf er aber sagen, ne? Muss man ja schon mal auch klarstellen.
Ja, zumal ich immer Demokratie so verstanden habe, dass am Ende ja die Leute entscheiden können. Die wählen ja in Kenntnis mutmaßlich dann zum Beispiel solche Äußerungen. Ich habe den auch gesehen dann bei Welt TV, wo der auch eine eher unglückliche Figur gemacht hat. Mhm. Aber man darf ja auch als unglückliche Figur zur Wahl antreten.
Ja, klar.
So, das ist eigentlich in Demokratie bislang. Und dann habe ich gelesen, dass dem Mann von der AfD diesem Herrn Sichert, der so gerne Landrat in Friesland geworden wäre, vorgehalten wurde, er neige zu islamfeindlichen Tendenzen.
Weil er behauptet hat, dass 75% aller Tuberkulosefälle in Deutschland auf Migranten fallen. Die Bild hat das nachrecherchiert. Es waren im Jahr 2023 76,8%.
Islamfeindliche Tendenzen. Also wenn wir jetzt die ganzen Reihen der Grünen durchgehen, auf Äußerungen gegen die katholische Kirche, den Papst, im Zweifel auch irgendwelche Protestanten, als antikatholische Tendenzen. Ja, da wird aber die Reihe ziemlich dünne bei denen, ja, von Kandidaten. Also, ja. Es ist auch nicht verboten, man muss es auch nochmal sagen, islamfeindlich zu sein in Deutschland, so wie man übrigens auch etwas gegen die katholische Kirche haben darf. Ich habe persönlich nichts dagegen, aber es ist erlaubt. Mhm. Oder aber gegen protestantische Pfaffen.
Ja. Weißt du, was ich eigentlich so besorgniserregend finde? Nach diesem Vorschlag des Innenministeriums, der Empfehlung
von Frau Behrens,
genau, ihn nicht zuzulassen zur Wahl, hat sich ja dieser Wahlausschuss getroffen, ja, in so einem Schulraum wahrscheinlich. Eine Handvoll Leute, es gibt ein kleines Video, hat Apollo News auf X verpostet und da wird dann gesagt, da gibt es Zweifel an seiner Verfassungstreue, sagt das Innenministerium, deswegen wird empfohlen, dass er nicht gewählt werden darf. Wer ist dafür, dass er gewählt werden darf? Ein Finger geht hoch. Wer ist dafür, dass er nicht gewählt werden darf? 4 Finger gehen hoch. Okay, 4-1, gut. Und also 5 Ehrenamtliche, die keine Juristen sind, die sich das Ganze nicht nochmal angeguckt haben, entscheiden halt einfach innerhalb von einer Sekunde über das Schicksal eines Politikers. Also mit Demokratie hat das sehr wenig zu tun.
Das sind so eher so wie ein bisschen so türkische Verhältnisse, ne?
Das hat doch dein Kollege geschrieben.
Ja, klar, Martenstein. Der hat gesagt, früher ist es immer, geh rüber. DDR. Jetzt müsste man Frau Behrens eigentlich zurufen, geh nach Ankara. Da passt er hin. Also Demokratie live haben wir uns hier was anderes vorgestellt. Das ist das Grundrecht zu wählen und auch gewählt werden zu dürfen. Und dass da ja so vier Hanseln an einem Tisch sitzen und dann so per Akklamation sagen, der nicht und der ja oder die nicht und die ja, das ist natürlich grotesk.
Ja. Er geht auch jetzt dagegen vor, Herr Sichert.
Ja, mit Recht.
Ja.
Die Freunde von Apollo News, die du gerade erwähnt hast, haben dann ja eine Anfrage gestellt ans Innenministerium, wie viele Fälle es sich eigentlich handle.
Mhm.
Ich glaube zunächst, sie könnten keine Auskunft geben, Datenschutz, so. Man würde es ja gerne wissen, also wie viele Fälle lagen denen vor und in wie vielen dieser Fälle haben sie gesagt, die sollen von den Listen verschwinden.
Mhm.
Empfehlung. Sie könnten nicht mehr nachvollziehen, bei wie vielen von diesen 8, die ihnen vorgelegen hätten, sie die Empfehlung ausgesprochen hätten, die nicht zuzulassen, weil die Datensätze seien gelöscht.
Es gibt eine Löschpflicht.
Genau. Nee, weil das Gedächtnis im Innenministerium von Frau Behrens von der SPD über die Zahl 5 nicht hinausgeht.
Ja, das ist Wahnsinn. Du musst dir vor allem mal dieses Gesetz auch durchlesen, was eben diese Prüfung überhaupt erst ermöglicht hat, was schon zu einem Ausschluss führt. Beispielsweise, wenn du in der AfD eine einflussreiche Funktion hast, wie zum Beispiel Herr Sichert als gesundheitspolitischer Sprecher. Das reicht schon aus.
Schatzmeister.
Wenn du mal eine Wahlspende gemacht hast. Solche Sachen. Es ist in Deutschland fast unmöglich, das passive Wahlrecht zu verlieren. Da musst du wirklich verfassungsfeindliche Straftaten begangen haben oder sie planen.
Sag mal, gehen die nicht jetzt mal vor das Bundesverfassungsgericht eigentlich, die Kandidaten, die da jetzt rausgeflogen sind? Ich meine, so im Eilantrag, wann ist die Wahl?
Ja, im September. Nee, der geht jetzt zum Verwaltungsgericht Oldenburg, habe ich gelesen. Du musst ja wahrscheinlich die Instanzen einhalten.
Caro, da kann ich nur sagen, all eyes und Niedersachsen. Ja, das ist jetzt, scheint jetzt sagen, der Battleground zu sein, wo wir unsere Demokratie verteidigen müssen.
Ja, das ist richtig.
Die nächste Change.org-Initiative, die wir von hier auf den Weg bringen.
Wir brauchen noch Verlierer der Woche.
Für mich ist der Verlierer der deutsche Drogenhändler.
Okay.
Eine sterbende Spezies.
Aha.
Habe ich gefunden hier, kleine Erhebung am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Tatverdächtige Drogenhändler am Düsseldorfer Hauptbahnhof im letzten Jahr.
Aber in Hülle und Fülle gibt es die doch.
Pass auf, die sie aufgegriffen haben. 104 ausländische Tatverdächtige, ich muss es hier mal in die Kamera halten, 6 deutsche Tatverdächtige und von den 6 Deutschen besaßen eine doppelte Staatsbürgerschaft 5. Das heißt, es gibt einen einzigen deutschen Drogenhändler noch am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Sozusagen, ich war der Letzte, ja. Der deutsche Drogenhändler als Opfer der Globalisierung ist eine super Geschichte, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Möglicherweise hat er die falsche Ware im Angebot oder ist einfach so aus dem Markt gedrängt worden, weil die anderen Drogenhändler dort über Quellen verfügen bis nach Afrika,
ja.
Über die er halt nicht verfügt.
Er hat halt schlechtere Connections ins Ausland.
So, das bringt uns zu den Gewinnern.
Ja, ich würde sagen, alle Bundestagsabgeordneten, die zocken Handys ab. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Also, wo wir schon beim Drogenhändler sind, hier sind wir beim Handyhändler. Was war die Gesamtzahl der bestellten, neu bestellten Handys, auch, glaube ich, letztes Jahr?
Mhm, 2025. 1670 Smartphones und Tablets für rund 1,5 Millionen Euro.
Ich habe seit Jahr und Tag ein Handy, reicht mir völlig aus. Mit zweien würde ich verrückt, aber es gibt dort eine Reihe von Abgeordneten.
Die haben mehrere. Also ich hab zwei Handys.
Mehrere ist schon eine Untertreibung.
Wirklich mehrere. Also 80 Abgeordnete haben 5 oder mehr Geräte. 80 Abgeordnete haben 5 oder mehr. Es gibt, warte mal, hier habe ich es gelesen, 4 Politiker haben sich 9 Geräte bezahlen lassen. Und es herrscht der Verdacht, dass die sie einfach verschenken an Familien und Freunde. Der Bund der Steuerzahler regt sich natürlich tierisch auf, weil das ist ja unser Steuergeld.
Können wir es denn zuordnen, also Handydichte zur Parteizugehörigkeit?
Durchaus. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, denn über 400.000 Euro hat an Handykosten fielen auf AfD, CDU und CSU. Jeweils 400.000.
Das sind die viel Telefonierer bzw. viel Handybenutzer.
Genau.
In dem Fall die Grünen offenbar.
Ja, eher so
im unteren
100.000 aufwärts. Also da ist es nicht so schlimm. Die telefonieren vielleicht auch noch analog. Ich weiß es nicht. Walkie-talkie. Aber das fand ich schon krass. Vor allem, weil 12 Abgeordnete, die nicht mehr im Bundestag sind aufgrund der Bundestagswahl, die haben auch nochmal schnell Handys bestellt.
Vorneweg. Ja. Gibt es da nicht so einen Einsammel- und Konfiskationsdienst, der rechtzeitig die Handys sicherstellt, bevor man den Deutschen Bundestag wieder verlässt?
Ja, scheinbar nicht. Aber wenn ich von Burda gehen würde, müsste ich mein Diensthandy abgeben.
Nee, da gibt es lange Listen. Also, was glaubst du, was los war, als ich beim Spiegel verlassen habe? Da kam die sofort an, sozusagen. Also, der Handy weg, iPad weg, alles weg. Logisch. Ja,
gut, es steht nicht in dieser Auflistung, ob die es wieder abgeben mussten, aber sie haben es auf jeden Fall bestellt.
Das heißt, also, wenn Sie ein günstiges neues Handy brauchen, wenden Sie sich einfach an Ihren freundlichen Dealer im Deutschen Bundestag.
Und sagt uns Bescheid, ob es geklappt hat. Wir sehen uns wieder nächste Woche unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.